Die Vorgeschichte liegt eigentlich in der Situation auf den griechischen Inseln seit dem EU-Türkei-Abkommen. Nämlich seitdem das abgeschlossen wurde, müssen Menschen auf diesen Inseln ausharren, jetzt teilweise schon seit 2 Jahren, und zwar in ziemlich katastrophalen Camps, den europäischen Hotspot-Camps, wie zum Beispiel auf Lesbos, dem Lager Moria. Und dort sind die Lebensbedingungen katastrophal, sodass sich Geflüchtete halt immer wieder organisieren und immer wieder fordern, dass sie die Inseln verlassen dürfen. Und das ist eigentlich seit 2 Jahren so. Und es gab halt einen Protest, der extrem gut aufgestellt war, wo auch mit dem Europäischen Parlament in Kontakt getreten wurde, wo sich Menschen jede Woche mit der Campleitung getroffen haben und es sehr viele Proteste gab. Und es war ein sehr friedlicher, aber sehr gut organisierte Proteststrukturen von Geflüchteten, die gefordert haben, dass sie die Inseln verlassen dürfen, was auch eigentlich ihr Recht ist, denn es ist ja, sie sind ja im europäischen Territorium, sie sind ja in Griechenland. Das heißt, sie müssten von den griechischen Inseln auch aufs Festland weiterreisen dürfen. Was dann passiert ist, ist, dass sie seit Monaten halt immer wieder diese Forderungen gestellt haben und sich schließlich vor das Europäische Unterstützungsbüro für Asylanfragen gesetzt haben in diesem Lager Moria mit einem Sitzstreik 2 Tage lang und gesagt haben, sie gehen erst wieder weg, wenn alle, die seit 6 Monate auf der Insel sind, das Lager verlassen können. Und was dann passiert ist, ist, dass die Polizei sich entschieden hat, diese Proteste extrem gewaltsam niederzuschlagen. Die Geflüchteten wurden mit Tränengas attackiert und als der Sitzstreik auseinandergetrieben war, ein paar Stunden später kam dann die Polizei in das Lager und hat einzelne Wohncontainer von den Menschen aufgebrochen und hat halt brutalst die Menschen zusammengeschlagen und festgenommen und dabei halt willkürlich nach Kriterien des Racial Profilings. Es war halt hauptsächlich von SchwarzafrikanerInnen organisiert und sie haben eigentlich nur Männer festgenommen mit dunkler Hautfarbe, die sie jetzt vor Gericht stellen für verschiedene Straftaten. Viele von diesen Menschen, die vor Gericht stehen, waren aber nicht mehr bei den Protesten dabei. Das heißt, sie haben absolut nichts mit der Organisation zu tun. Einige von ihnen haben friedlich protestiert, genau, und das ist das Kernproblem.
Was wird den Personen jetzt genau vorgeworfen? Also wenn sie jetzt sagen, dass die einfach nur da 2 Tage vor einem Hauseingang rumgesessen haben, also auf was stützt sich denn jetzt überhaupt diese Anklage?
Es gab tatsächlich Fälle, wo nachdem die Polizei angefangen hat, Tränengas zu werfen und Menschen auch mit Steinen zu bewerfen, da gibt es auch Videos von, haben wir auch Reaktionen gesehen von einzelnen Personen, die aber nicht identifiziert werden konnten. Es wurden dann irgendwie 1-2 Autos gezündet, die vor dem Lager standen. Und es gab dann auch einige wenige Leute, die Steine zurückgeworfen haben, aber halt eher aus Selbstverteidigung. Und die Leute konnten auch nicht identifiziert werden. Und das heißt, die am Ende dann festgenommen wurden, haben damit halt höchstwahrscheinlich überhaupt nichts zu tun. Viele haben auch ein Alibi und können klar belegen, dass sie woanders war. Ihnen wird halt vorgeworfen, dass sie Brandstiftung gemacht hätten mit möglicher Todesfolge, weil es ja doch zu Bränden gekommen ist. Wobei wir auch Videos haben, die zeigen, wie auch Tränengasgranaten Brände teilweise verursachen. Dann gibt es Vorwürfe, dass sie halt Widerstand gegen die Festnahme. Insgesamt ist die Latte lang und sie wird könnte führen bis zu 10 Jahre Inhaftierung.
Wie ist das denn jetzt vor Gericht? Müssen sich jetzt diese 37 Personen alle einzeln verteidigen vor Gericht? Also muss jetzt jeder sein individuelles Alibi vorzeigen oder ist das jetzt so eine Sammelanklage, wo jetzt einfach diese 37 Personen zusammen auf der Anklagebank sitzen?
Ja, das ist im griechischen Recht so möglich. Momentan sitzen erstmal 35 Personen auf der Anklagebank, dann kommt noch ein Nachfolgeprozess mit 11 Personen. Es war mal nicht ganz klar, wie das genau aussehen würde. Ich war jetzt bei dem Auftakt der Prozesse am Freitag und dann nochmal am Montag und jetzt ist erstmal ein bisschen Pause. Bis morgen geht's weiter. Und die Menschen werden in den Gerichtssaal geführt. Viele von denen waren ja schon 9 Monate im Gefängnis jetzt, inhaftiert und sind alle in einem Raum. Es gibt faktisch überhaupt keine Übersetzung. Also sie können dem Prozess eigentlich gar nicht folgen. Es wird manchmal so eine Stunde irgendwie in einem Satz zusammengefasst, was gerade gesagt wurde in der jeweiligen Sprache oder auf Englisch. Und das heißt, die Menschen werden halt gesammelt angeklagt. Sie sollen jetzt eigentlich die Möglichkeit kriegen, sich einzeln zu verteidigen, aber das wird wohl notgedrungen extrem kurz ausfallen, weil es halt alles in einem Tag stattfinden soll. Und es sind ja 35 Personen und auch noch andere Zeugen sollen parallel interviewt werden. Also was wir bisher gesehen haben, ist, dass der Prozess viele Problematiken in sich trägt. Gleichzeitig hat sich aber auch gezeigt, jetzt in den ersten Tagen, wo die Anklage präsentiert wurde, dass es halt überhaupt keine haltbaren, belastbaren Gründe gibt, gegen diese Menschen so vorzugehen. Denn es gab extreme Widersprüche. Die Polizei konnte sich nicht rechtfertigen, warum sie die Menschen gerade festgenommen hat. Ein Feuerwehrmann, der Brandstifter identifizieren wollte, hat falsche Personen identifiziert, wo klar war, dass sie es nicht sein konnten. Also es gab sehr viele Unstimmigkeiten bereits, das heißt, die Chancen scheinen gut zu stehen.
Zu der Recherche, zu diesem Interview hier, ist mir aufgefallen, dass es tatsächlich irgendwie recht schwer ist, im Internet da wirklich Quellen oder so dazu zu finden. Also jetzt, man findet halt relativ viel so Kampagnenseiten, die sich für die Freilassung einsetzen von diesen 37 Menschen. Aber dass jetzt so große Zeitungen, sage ich mal, darüber berichten, das findet man irgendwie fast gar nicht und auch fast gar nicht auf Deutsch. Wie sieht denn gerade die aktuelle Berichterstattung dazu aus? Sind Sie denn jetzt, Sie in Position als Sprecherin von diesem Solidaritätsbündnis, sind Sie damit zufrieden oder was würden Sie sich eher wünschen?
Ehrlich gesagt ist es erstaunlich, dass es überhaupt berichtet wird und es gibt nämlich nur Berichte darüber, weil sich besonders dieses Anwaltskollektiv Lesbos Legal Center dahinter geklemmt hat, diese Menschen überhaupt zu verteidigen und das sichtbar zu machen und es auch überhaupt eine Kampagne daraus entstanden ist. Das heißt, sowas passiert täglich. Wir hatten gerade an der Nacht vom Sonntag zum Beispiel, wurden Menschen hier auf Lesbos angegriffen von Faschisten. Und die einzigen Leute, die festgenommen wurden, waren 132 Geflüchtete oder 130 Geflüchtete und zwei Griechinnen. Mhm. Und die sind jetzt wieder angeklagt. Dafür gibt es ja auch keine Medien, die zumindest berichten, dass die jetzt nun vor Gericht gestellt werden bisher. Also solche Dinge passieren hier sehr, sehr häufig auf den griechischen Inseln. Und darum bin ich jetzt überhaupt nicht überrascht, dass es kein internationales Medienecho gibt. Dennoch wäre es natürlich auf jeden Fall wünschenswert, weil das natürlich auch den Druck erhöht. Und in Griechenland gibt es auf jeden Fall schon, wird es jetzt medial bearbeitet, dadurch, dass es diese Kampagnen gab. Aber wir freuen uns natürlich, wenn Menschen das weiter aufgreifen und versuchen, sich das so als ein symbolisches Beispiel aufzunehmen, um sich halt dagegen zu wehren, gegen diese Kriminalisierung von Geflüchteten.
Sie haben ja gerade angesprochen, dass vieles von dieser medialen Öffentlichkeit durch dieses Anwaltskollektiv zustande gekommen ist, die halt gesagt haben, wir verteidigen diese Menschen vor Gericht. Hätten denn, also das ist jetzt vielleicht eine recht sehr technisch rechtliche Frage so, hätten denn Flüchtlinge oder geflüchtete Menschen in Griechenland Recht auf einen Pflichtverteidiger oder sowas? Oder müssten die sich jetzt einfach selbst verteidigen, wenn dieses Anwaltskollektiv nicht gesagt hätte, wir verteidigen euch?
Also sie haben das Recht auf einen Pflichtverteidiger. Das Problem ist nur, dass die Pflichtverteidiger halt faktisch keine Möglichkeiten haben, sie zu verteidigen. Wir sehen ja ganz viele Prozesse, die zwar so laufen, dass die Menschen eine Verteidigung haben, die hat aber vorher niemals eine Akte gesehen von der Person und die kann eigentlich gar nichts tun, um zu verteidigen. Ganz häufig gibt es Prozesse, die wirklich ganz plötzlich stattfinden, noch am selben Abend, wenn jemand festgenommen wird, zu einer Verurteilung kommt und noch überhaupt, dann können keine Zeugen geladen werden, dann kann nichts gemacht werden, um die Person zu entlasten. Das heißt, formal ist es schon irgendwie korrekt, aber de facto sehen wir hier gerade bei Geflüchteten, dass es halt sehr oft zu Verurteilungen kommt. Und ich bin mir ziemlich sicher bei den Moria 35, dass wenn sich da nicht das Legal Center so eingesetzt hätte, dass die schon länger alle im Gefängnis wären und verurteilt oder auch abgeschoben und wir von ihnen nichts mehr hören würden.
Wie sehen denn so die aktuellen Solidaritätsaktionen für diese Menschen aus? Und kann man ihre Kampagne irgendwie unterstützen?
Momentan wird halt vor allem lokal versucht, auf den griechischen Inseln Aufmerksamkeit dafür zu wecken und es gibt eine Zusammenarbeit mit dem Hotel City Plaza in Athen, die auch die Kampagne unterstützen und es gab Solidaritätsdemonstrationen, wobei es halt gerade sehr schwierig ist, weil wie wir sehen, durch diese harten Polizeireaktionen sind Geflüchtete halt auch sehr eingeschüchtert, überhaupt zu demonstrieren, noch auf die Straße zu gehen seitdem. Und darum hat es noch nicht so einen großen Rahmen angenommen und halt in anderen europäischen Ländern ist es halt wahnsinnig schwer, dafür zu mobilisieren. Aber was passieren kann, ist natürlich, zum Beispiel, es werden einzelne, wir haben zum Beispiel einen kleinen Film gemacht, der auch jetzt den Prozess weiter begleitet, oder es gibt einzelne Berichterstattungen, die man einfach teilen könnte, das wäre sehr sinnvoll. Es gibt auch so eine Online-Kampagne, eine WordPress-Page, Free the Moria 35. Da ist die Möglichkeit, dass man sich beteiligt in der Kampagne, erstens entweder irgendwie finanziell, indem man die Verteidigung unterstützt, die das umsonst macht, oder aber auch einfach mit kleinen Solidaritätsaufrufen, mit kleinen Fotos, wo man sich hinstellt mit einem Schild, Free the Moria 35 oder so. Lauter Ideen sind da gegeben, was wir alles veröffentlichen und versuchen zu streuen. Oder auch Zeitungsartikel wäre natürlich auch hilfreich, um einfach Bewusstsein zu schaffen für die Situation. Also wir haben gerade alle so die Hände voll mit der Verteidigung zu tun und überhaupt zu schaffen, dass die Zeugen irgendwie auf Kiosk, wo der stattfindet, der Prozess dahin reisen können, dass sie unterkommen können, dass wir gerade gar keine Kapazitäten haben, um jetzt einen wirklich Großprotest zu organisieren. Genau. Und dennoch, genau, also es gibt es so dezentrale verschiedene Proteste, fördern wir auf jeden Fall sehr. Was einfach ein großes Problem ist in den deutschen Medien und der Öffentlichkeit, ist, dass halt es suggeriert wird, die sogenannte Flüchtlingskrise wäre jetzt gelöst, das Problem ist beendet, weil die Menschen nicht mehr in Deutschland ankommen oder zumindest weniger. Und wenn wer hier vor Ort ist, sieht halt, was für katastrophale Folgen da eigentlich ausgelöst werden, indem Menschen halt festgehalten werden auf diesen Inseln und wie viele Selbstmordversuche es gibt, wie viel Kriminalisierung, wie viel Verzweiflung wirklich kreiert wird durch diese Abschottungspolitik und das auch noch in Europa, dann natürlich ganz zu schweigen von der Situation in der Türkei zum Beispiel. Was wir uns halt wünschen, ist, dass Menschen da wieder versuchen, sensibel für zu werden und zu sehen, was da für ein Leiden eigentlich produziert wird durch diese europäische Abschottungspolitik.